Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Sterbehilfe oder etwas präziser gesagt, die Beihilfe zur Selbsttötung ist unter bestimmten Voraussetzungen strafbar in Deutschland. Und zwar seit der Gesetzgeber das so bestimmt hat im Jahr 2015. Damals wurde allerdings nur ein ganz bestimmter Bereich unter Strafe gestellt, der Bereich der sogenannten geschäftsmäßigen Sterbehilfe. Dabei geht es nicht ums Geschäft, also ums Geld, sondern lediglich darum, dass die Sterbehilfe auf Wiederholung angelegt ist. Man hat damals also die organisierte Sterbehilfe im Blick gehabt. Und heute entscheidet das Bundesverfassungsgericht nach dieser Sendung über eben diesen Artikel 217 des Strafgesetzbuches, weil manche meinen, der verstößt gegen die Verfassung. Und darunter sind auch Ärztinnen und Ärzte, die vor allem die unsichere Rechtslage fürchten. Zum Beispiel beim sogenannten Sterbefasten. Mediziner, die diese Form der Selbsttötung begleiten, die taten das bis 2015 im Einklang mit dem Gesetz. Aber seit Inkrafttreten des neuen Strafgesetzparagraphens sind viele Juristen der Meinung, dass die Begleitung von Sterbefastenden, zum Beispiel in einer Palliativeinrichtung, eben genau dieses Kriterium der Geschäftsmäßigkeit erfüllt und der Arzt oder die Ärztin sich damit eben strafbar macht. Ursula Reinsch hat Menschen getroffen, die im Alltag mit diesem Thema konfrontiert werden.
Sterbefasten ist der freiwillige Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit. Wie gehen Sie damit um? Eine Frage, drei Antworten. Von der Pflegedienstleiterin eines christlichen Hospizes, von einer Sterbebegleiterin und von einer Palliativmedizinerin.
Grundsätzlich ist es für uns kein Hinderungsgrund, betroffene Menschen aufzunehmen, die diesen Wunsch des Nahrungsverzichts, des Sterbefastens am Lebensende äußern. Da ist aber auch die Besonderheit, dass eben in einem Hospiz Menschen aufgenommen werden, deren Versterben oder deren Tod unmittelbar bevorsteht. Also die wirklich eine sehr kurze Lebenserwartung von wenigen Tagen bis Wochen haben.
Wenn ein alter Mensch, der sagt, er ist lebenssatt, wenn derjenige sagt, das ist unerträglich, das Leiden, dann ist es unerträglich. Und nur er, der Sterbewillige, kann sagen, es ist unerträglich. Nur der kann es empfinden. Und dass man dessen Meinung, wenn er sagt, ich will sterben, dass man das akzeptiert.
Für mich persönlich steht der Wille des Patienten an oberster Stelle in allem, was wir tun, auch medizinisch.
Drei Menschen, zu deren Alltag das Sterben gehört, auch gelegentlich das Sterbefasten. Beim Sterbefasten ist es wichtig, zwischen zwei verschiedenen Sterbeprozessen zu unterscheiden. Dem natürlichen Sterbefasten am Ende eines langen Lebens, dann, wenn ein Sterbender einfach den Mund verschließt. Ethisch schwieriger wird es oft dann, wenn ein Mensch sich bewusst dafür entscheidet, seinem Leben durch Sterbefasten ein selbstbestimmtes Ende zu setzen, weil er alt und vielleicht krank ist, lebenssatt und oder leidensmüde. Der Begriff Sterbefasten ist in Fachkreisen umstritten. Er könnte suggerieren, dass es sich dabei immer um eine milde Form der Lebensbeendigung handle. Und er könnte eine quasi religiöse, spirituelle Aura beinhalten, denn Fasten gilt in einigen Religionen als Askeseleistung. Der 90-jährige Harald S. entschied sich zum Sterbefasten bzw. freiwilligen Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit. Er war nicht krank, er war nur alt und wollte einfach nicht mehr leben. Jahrelang lebte er mit seiner pflegebedürftigen Frau in Bonn in einer Dreizimmerwohnung. Der Sohn über den Vater.
Aktiv hat mich das erste Mal getroffen, die Auseinandersetzung mit dem Sterbefasten. Der Begriff war mir da gar nicht so klar. Bei meinem 90-jährigen Vater. Plötzlich merkte er, dass er nicht mehr so beweglich war und in ihm der Entschluss gereift war, nicht mehr leben zu wollen. Er hatte sonst keine Krankheiten, also er rauchte keine Medikamente. Er war letztlich auch gesund. Und als er mir das sagte, war ich im ersten Moment überrascht davon.
Claudia Lang, Internistin und Mitbegründerin eines mobilen Palliativteams, kennt solche Situationen.
Dann ist das oft ein großer Schock. Das ist ja ein Tabubruch, auch vielerorts noch, für viele Menschen und auch entgegen ihrer religiösen Einstellung. Es kommen oft auch Schuldgefühle für die Betroffenen hinzu. Habe ich mich nicht genug gekümmert? Woher kommt dieser Wunsch? Trage ich daran eine Mitschuld? Und das nächste eben auch diese schwierige Situation, was kommt da auf mich zu? Meinem Angehörigen wird es schlechter gehen, der wird leiden, große Angst und Unsicherheit, was da in der Versorgung, in der Begleitung zu bewältigen sein wird.
Sterbefasten kann nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen Sinn ergeben, sagen der Palliativarzt Hans-Christoph Zurnieden und seine Frau Christiane Zurnieden, Sterbebegleiterin.
Gute Voraussetzungen für Sterbefasten ist, wenn man hochbetagt ist. Und hochbetagt ist in der Medizin definiert, wenn man ein Alter über 85 Jahre aufweist und eine schwere Erkrankung.
Für junge Menschen kommt es wirklich nicht in Frage. Das geht nicht. Sie werden den Durst nicht aushalten.
Eine weitere wichtige Voraussetzung für Sterbefasten ist eine gewisse Charakterstärke und ein gewisses Beharrungsvermögen und eine gewisse Art, stur zu sein und etwas mit Konsequenz durchhalten zu können. Der dritte entscheidende Punkt ist, man muss begleitet sein und in dieser Begleitung kommunizieren können.
Kommunizieren können, das bedingt die letzte wesentliche Voraussetzung. Sterbefastenwillige sollten bei klarem Verstand und nicht psychisch krank sein. Vor allem auch deshalb, sie können sich aus medizinischer Sicht innerhalb von 7 Tagen noch für das Leben entscheiden, sich umentscheiden. Das ist gleichzeitig ein großer Unterschied zu anderen selbstbestimmten Todesarten. Harald S. Vater war geistig fit, alt und willensstark, als er seinem Sohn seine Entscheidung mitteilte.
Er fing dann sehr konsequent an, dieses Sterbefasten dann auch in die Tat umzusetzen. Also er hörte dann auf, konsequent zu essen. Er hatte so in den ersten 2-3 Wochen immer mal wieder punktuell Rückfälle, dass er mal wieder ein Stück Kuchen aß. Aber das dauerte immer nur Stunden und dann war es für ihn auch so, dass er sein Vorhaben doch weiter konsequent durchführte.
Viele Ärzte betreuen Sterbefastende. 60% der hausärztlich und palliativ tätigen Ärzte gaben einer Umfrage zufolge an, in den letzten 5 Jahren mindestens einen Patienten beim Sterbefasten begleitet zu haben, rund ein Fünftel der Ärzte mehr als 5. Diese Todesart hat eine bis in die Antike zurückreichende Tradition. Schon der griechische Philosoph Demokrit soll sich im Alter von 109 Jahren dazu entschlossen haben. Und Marc Aurel, römischer Kaiser und Philosoph, soll ebenfalls so gestorben sein. Buchautorin und Sterbebegleiterin Christiane Zurnieden erhält immer mehr Anfragen zum Sterbefasten.
Wir werden angerufen von vielen Menschen, die vollkommen verzweifelt sind, die lebensmüde sind oder halt eben so leiden, dass sie so einen hohen Leidensdruck haben, dass sie sagen, das kann keiner nachempfinden, was ich hier aushalte und ich möchte jetzt sterben und ich darf nicht, ich kann nicht, nirgends. Ich bin alleine, ich habe niemanden und ich möchte gerne sterben.
Nur wenige Hospize betreuen Sterbefastende von Anfang an. Zumeist erst in der finalen Sterbephase, wenn die Patienten eine ärztliche Einweisung haben. Dabei gilt Sterbefasten als guter bis sehr guter Tod. So das Ergebnis einer Studie von Ärzten und Gesundheitsforschern aus dem US-Bundesstaat Oregon anhand von 100 Fällen vom Sterbefasten todkranker Pflegebedürftiger. Einige Ergebnisse: 85% der Menschen, die sich für diesen Weg entschieden hatten, starben in einem Zeitraum von 2 Wochen. Deren Tod war nach Einschätzung der Schwestern und Pfleger nicht grausam. Auf einer Skala von 0 für sehr schlecht bis 10 für sehr friedlich bewerteten sie den Tod dieser Patienten durchschnittlich mit 8 Punkten, also gut. Aber so Christiane Zurnieden, die im Pflegebereich immer wieder dies erlebt:
Es gibt Ärzte und Pflegerinnen, die halt eben sagen, das Leben ist ein Geschenk Gottes und darf nicht vom Menschen selber beendet werden, sondern erst, wenn Gott einen holt. Aber für uns ist das dahingehend kein Problem, weil die, die wir begleitet haben, denen war das im Grunde allen egal, selbst wenn sie religiös waren, weil sie so gelitten haben und so verzweifelt waren, dass ihnen ihre Autonomie viel wichtiger war. Und jeder Arzt, jede Pflegerin darf auch sagen, aus religiösen Gründen kann ich sie leider nicht begleiten. Das Recht solle er haben, das finde ich auch.
Sterbefasten gilt aus offizieller katholischer Sicht als Suizid und damit als Sünde. Die protestantische Haltung ist prinzipiell liberaler. In der Fachwelt sagen einige Experten, Sterbefasten sei weder ein Suizid noch kein Suizid, sondern befinde sich irgendwo dazwischen. Zweifellos ist Sterbefasten aber kein Sterben, das durch aktives Tun verursacht wird, sondern ein Sterben durch nichts mehr tun. Aber auch das kann Begleiter von Sterbefastenden in Gewissensnöte bringen. Palliativärztin Claudia Lang und Pflegedienstleiterin Juliane Lübbert aus dem christlichen Hospiz St. Nepomuk in Köln halten sich diesbezüglich an das Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin aus dem Oktober 2019. Dort heißt es, freiwilliger Verzicht auf Essen und Trinken ist nicht als Suizid zu bewerten. Die Bundesärztekammer hält die Betreuung von Sterbefastenden für eine palliative Aufgabe.
Ursula Reinsch hat Menschen getroffen, die im Alltag mit dem Thema Sterbefasten konfrontiert sind.